Guten Morgen, schön wieder mit euch Gemeinschaft zu haben. Manche haben es gemerkt, wir haben 3 Wochen gefehlt mit Urlaub und Dienste in anderen Gemeinden. Und ich freue mich, heute wieder bei euch zu sein, die Gemeinschaft zu genießen mit euch. Ja, und im Sommer darf man oder muss man sich seinen Text, haben wir gehört, selber raussuchen. Mir fällt es immer unheimlich schwer, wo der Dave fragt hat, Andreas, könntest du predigen an dem Sonntag? Wir haben noch niemanden. Da sage ich, ja, aber gib mir einen Text. Er hat mir dann aber keinen geschickt. und ich bin am Psalm 1 hängen geblieben. Und lade euch ein, mit mir Psalm 1 aufzuschlagen. Und ich habe den Psalm überschrieben, jeder kann beneidenswert glücklich werden. Jeder kann beneidenswert glücklich werden. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Wer von uns wünscht sich nicht, beneidenswert zutiefst glücklich zu sein? Richtig, von Glück zutiefst erfüllt. Ich denke, jeder wünscht sich das. Jeder möchte glücklich sein. Nicht nur manchmal, nicht nur ab und zu, sondern immer, so richtig, vollkommen glücklich. Und noch viel mehr wünschen wir uns doch, dass Gott am Ende unseres Lebens über unser Leben sagt, ja, du hast ein wertvolles, ein glückliches, ein erfülltes Leben geführt. Jesus sagt im Gleichnis, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Das ist ein Leben, wo man, wenn man zurückblickt, sagen kann, jawohl, das war das wahre Glück und am Schluss bringt das Glück, das ewige Glück in Gemeinschaft mit Gott. Psalm 1 zeigt uns auf, was für ein Mensch glücklich ist, wo das wahre Glück liegt. Und er fängt an hier im ersten Vers, wohl dem, heißt es hier in der Schlachterübersetzung. In anderen Übersetzungen heißt es, oh wie glücklich ist der, oh was für ein Glück hat der. Und so beschreibt der Psalm einen Menschen, der überaus glücklich ist, vom Glück verfolgt wird. Und er gibt uns dann einmal 3 negative Aspekte, die der Glückliche meidet. Und wenn er die meidet, dann führt es zum Glück, dann wird er glücklich genannt. Und dann bringt er 2 positive Aspekte und dann vergleicht er nochmal den, der ins Unglück läuft, mit dem, der ins Glück läuft oder der eine Zukunft hat. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Der Glückliche folgt nicht den Vorschlägen derer, die in Sünde und ohne Jesus leben. So habe ich mal das erste hier überschrieben. Der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen. Der Glückliche geht nicht auf die Vorschläge, auf den Rat, die Weisung von denen ein, die ohne Gott leben. Gottlose, das sind die Menschen, die Jesus nicht kennen, die nichts von Gott wissen, die nicht nach ihm fragen, die einfach ihr Leben leben nach ihren eigenen Maßstäben, nach ihren eigenen Ideen. Sie leben nicht nach den Prinzipien der Bibel, nicht nach den Prinzipien von Gottes Wort, sondern sie haben ihre eigenen Ideen. Und der Psalm sagt hier, der ist glücklich, der nicht ihrem Rat folgt, dem, was sie, ja, und sagen, was gut ist. Was ist der Rat der Gottlosen heute? Mach, was du willst. Hauptsache, dir geht's gut. Du bist das wichtigste Wesen im Universum. Muss sich alles um dich drehen. Du bist das Zentrum. Und noch vieles andere, was die Welt, was der Welt wichtig ist. Wichtig ist, dass man reich wird. Wichtig ist, dass du Erfolg hast. Dass du einen guten Beruf hast. Aber ich denke, auch in der Seelsorge kommt leider immer mehr auch rein, dass der Rat der Gottlosen an die Gläubigen verkauft wird. Da steht nicht mehr das biblische Menschenbild im Zentrum, wo der Mensch ein Sünder ist, sondern der Mensch kann sich selber verbessern, wenn er sich anstrengt. Und auch da wieder, ich stehe im Zentrum, es geht um mich. Und die Bibel zeigt uns, Gott steht im Zentrum, Jesus steht im Zentrum, um ihn geht's. Und mein Leben soll sich um ihn drehen und nicht um mich. Und von daher stellt sich uns die Frage, wer sind meine Berater? Wo hole ich mir Rat? Wo hole ich mir, wenn ich nicht weiter weiß, Informationen? In Gottes Wort, bei geistlichen Menschen, Menschen, die Jesus lieben, die ihm nachfolgen, die das Prinzip der Bibel als das Zentrale haben, das biblische Menschenbild, die biblische Ethik. Oder suche ich mir Rat, wo auch immer? Irgendwelche Fernsehsendungen, im Radio, bei irgendwelchen Beratern, die nichts von Jesus wissen wollen, die ein anderes Weltbild haben. Der Psalm sagt, der ist glücklich, der als Berater Menschen hat, die geistlich sind, die vom Wort Gottes erfüllt sind, die vom Geist Gottes erfüllt sind, die Gottes Wort ernst nehmen. Und dann bringt er einen zweiten Aspekt hier. Noch tritt auf den Weg der Sünder. Ihr seht, hier ist auch so ein hebräischer Parallelismus, da wird dreimal das Gleiche gesagt, aber so in einer Steigerung. Zuerst geht er oder wandelt nach dem Rat der Gottlosen und jetzt das Wort, das hier mit tritt übersetzt ist, das bedeutet stehen bleiben. Er steht, er hält sich dort auf, wo die Sünder sind. Er hält sich auf dem Weg der Sünder auf. Er ist auf dem Weg, wo die Menschen sind, die Sündigen. Er macht dort mit in der Sünde. Er macht bei ihnen mit und er steht dort. Er ist nicht mehr nur so am Vorbeigehen, sondern jetzt ist er an dem Platz stehen geblieben. Er hört nicht nur auf den Rat, sondern jetzt ist er dort, wo der Rat ausgeführt wird. Ein Sünder ist ein Mensch, der Gottes Gebote nicht ernst nimmt, nicht hält, nicht danach lebt. Letztlich einer, den Jesus die Sünde nicht vergeben hat. Der Paulus sagt im Römerbrief, wir waren Sünder und jetzt sind wir keine mehr als Kinder Gottes. Wir sündigen noch, aber unsere Identität ist nicht mehr Sünder. Aber die Menschen, die Jesus nicht haben, deren Identität ist, sie sind Sünder. Sie gehören nicht dazu. Wir sind Menschen, die gereinigt sind vom Blut Jesu, der für uns gestorben ist, der die Sünde weggewaschen hat. Was für ein Vorrecht. Und der Psalm sagt hier, glücklich sind die Menschen, die sich nicht bei den Sündern aufhalten, die sich nicht dort wohlfühlen. Das heißt nicht, dass wir nicht dorthin gehen, um das Evangelium weitergeben. Aber das ist nicht, wo unser Herz ist. Das ist nicht, wo unsere Heimat ist. Das ist nicht dort, wo wir uns wohlfühlen. Ein beneidenswert glücklicher Mensch. Er folgt und hält sich dort auf und ist dort zu Hause, wo Jesus ist, in seiner Gegenwart, wo die Gläubigen sind. Und dann steigert sich das immer dritten. Noch sitzt, wo die später sitzen. Ihr seht, zuerst geht er, dann steht er und jetzt lässt er sich häuslich nieder. Jetzt setzt er hin, dort, wo die später sind. Er hat Gemeinschaft mit ihnen, er ist bei ihnen zu Hause, er macht, was sie machen. Was sind später? Ein Spötter ist einer, der sich über andere lustig macht. Meistens auf Kosten der anderen. Der sie in Dreck zieht. Und dann hier auch geistlich jemand, der über Gottes Ordnungen, Anweisungen, Gebote, Verheißungen lacht. Der Gottes Wort in Dreck zieht. Dem Gottes Wort nicht wichtig ist. Es ist einer, der sagt, ja, du bist ja von vorgestern, wenn du die Bibel noch ernst nimmst. Ja, das kannst du ja heute nicht mehr so anwenden. Mensch, dass man heiratet und dann zusammenzieht, na, das ist doch schon lange überholt. Du kannst doch diese alten Prinzipien heute nicht mehr anwenden. Du mit deinem Gott. Und hier wird gesagt, der Mensch ist glücklich, der sich auf diese Menschen nicht einlässt, der sich nicht dort niederlässt, der nicht nach den Prinzipien lebt, sondern der Gottes Wort ernst nimmt. Wie sieht es in unserem Leben aus? Wer berät uns? Wo halten wir uns auf? Wo lassen wir uns nieder? Wo fühlen wir uns zu Hause? Unser Leben wird dann glücklich, wenn wir die richtigen Berater haben, die richtigen Vorbilder, wenn wir uns von Menschen prägen lassen, die Jesus lieben. Und dann kommt die positive Seite. Der Psalm fährt fort in Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Wow, hier ist einer, der ist begeistert, der ist vergnügt, seine Lust haben. Das ist so eine alte Formulierung. Heute wird man sagen, der ist begeistert. Der hat sein Vergnügen daran. Für den gibt es nichts Größeres. Und was ist es? Der hat Lust am Gesetz des Herrn. Die Tora, das ist zum einen die 5 Bücher Mose, das Gesetz, aber Tora hat auch den weiteren Begriff, auch in der jüdischen Sprachgebrauch, im hebräischen Sprachgebrauch, dass das gesamte Wort Gottes, das Alte Testament zu der Zeit und für uns heute, wir können das auch sagen, die ganze Bibel. Er hat seine Freude an der Bibel, ein Mensch, der die Bibel liebt, dem die Bibel wichtig ist, der, ja, für den dieses Buch nicht nur tote Buchstaben sind, sondern ja, der Sehnsucht hat nach ihm, der morgens, wenn er aufsteht, Verlangen hat danach. Wenn ich an was Lust habe, ja, ich habe manchmal Lust auf Schokolade und ich weiß genau, wo meine Frau die Schokolade hat, in welchem Schrank die ist, und dann gehe ich an den Schrank und hole mir ein Stück oder auch zwei oder auch mal eine ganze Tafel, weil ich Lust drauf habe. Und hier ist ein Mensch, und die Bibel sagt, das ist ein wirklich glücklicher Mensch, nicht der, der mal Schokolade isst, wo vielleicht auch Glücksbringer drin sind, nee, sondern das Wort Gottes. Und ich habe beim Vorbereiten gemerkt, ich lese zwar die Bibel fast jeden Tag, aber so eine Lust dran, manchmal ist es auch Kampf, ist Krampf. Und ich habe angefangen, in der letzten Woche zu beten, sage, Jesus, schenk du mir da diese Lust, diese Freude an dein Wort, dieses Verlangen nach deinem Wort. Nur du, nur dein Geist kann das schenken, weil ich weiß letztlich, ich weiß ja ganz genau, nur wenn das meine Freude ist, dann war ich wirklich glücklich. Dann hat mein Leben wirklich Zukunft. Und er bringt dann ein zweites Positives. Und über sein Gesetz nach sind Tag und Nacht. Auch hier wieder so ein Parallelismus, der eigentlich letztlich das Gleiche aussagt, in andere Worte anders formuliert. Denn wer Lust hat an was, der denkt darüber nach, der bewegt es, der macht sich Gedanken drüber, der reflektiert drüber. Und das, was hier mit Nachsinnen übersetzt ist oder Nachdenken, das beschreibt diesen Prozess von, ja, sich Gedanken drüber machen, drüber reflektieren, die Ideen durchgehen, das ist das Gegenteil zum schnellen Drüberlesen. Das ist auch wichtig, dass man die Bibel liest. Und ich möchte euch alle ermutigen, wenn ihr Lust habt an der Bibel, schaut euch nach einem Plan, dass ihr durch die ganze Bibel durchlest. Ihr müsst nicht einmal im Jahr, vielleicht zu viel verlangt, aber guckt nach, es gibt ganz verschiedene Bibellesepläne. Aber so, dass ihr mit der Zeit auf alle Fälle mal in allem durchkommt. Dass ihr alles mal gelesen habt, das ist so wichtig. Ich habe das erste Mal gemacht, als ich an der Bibelschule war. Und da mussten wir innerhalb von 4 Monaten die ganze Bibel lesen. Und ich muss euch sagen, es war total begeisternd, mal extra Zeit zu haben, um das alles zu lesen. Und wenn man im Neuen Testament ankam, man hat noch die ganzen Propheten so richtig frisch im Kopf gehabt. Und plötzlich sind mir Dinge auf, Mensch, das hängt ja wirklich zusammen. Im Moment lese ich gerade chronologische Bibel, bin da gerade bei Jeremia und Könige und jetzt morgen kommt Hesekiel. Wo mir auffällt, ist im Jeremia, wie oft da kommt zur Zeit von dem König und dann parallel im König lesen, da gehen neue Sachen auf. Ich möchte euch ermutigen, das zu machen. Sucht euch nach einem Plan, sodass ihr mal durch die ganze Bibel durchlest. Aber der Psalm hier, der geht weiter. Er sagt nicht nur lesen das Wort Gottes, sondern drüber nachsinnen. Und mir hat vor vielen Jahren ein Buch geholfen, wie kann ich das praktizieren, über die Bibel nachsinnen? Wie kann man das praktisch machen? Und er hat da drei Dinge vorgeschlagen, wie man über Gottes Wort nachsinnt, nachdenkt. Und er hat gesagt, zuerst auswendig lernen. Wenn man es auswendig lernt, dann verändert es unser Denken. Weil dann müssen wir darüber nachdenken, was wir lernen. Also nicht nur irgendwie so lernen, ohne zu denken, sondern wirklich mit nachdenken. Und er empfiehlt Abschnitte, zum Beispiel der Psalm 1, auswendig lernen. Und dann vielleicht Psalm 23, manche haben die vielleicht schon gelernt und kennen sich nur auffrischen. Dann vielleicht Epheser 1 und dann andere Abschnitte. Jeden Tag ein Vers, bis man den ganzen Abschnitt kann. Immer wieder wiederholen. Und das, dann beweg dich, dann geht der Vers mit dir durch den ganzen Tag, durch die ganze Woche. Wenn du im Auto fährst, dann kannst du über den Vers nachdenken. Dann ist der da, du kannst ihn wiederholen. Gottes Wort auswendig lernen. Und dann das Zweite ist, die Verse personalisieren. Und das geht ganz einfach, wenn man es auswendig gelernt hat. Das heißt, ich setze ich meiner mir mich ein in den Text. Beim Psalm 1 würde ich dann so machen, wohl mir, wenn ich nicht auf dem Weg der Gottlosen gehe. Wohl mir, glücklich bin ich, wenn ich nicht dort stehe, wo die Sünder stehen. Ich bin glücklich, wenn ich nicht dort sitze, wo die Spötter sitzen. Und ich bin ein glücklicher Mensch, wenn ich meine Lust habe an Gottes Wort. Ich bin ein glücklicher Mensch, wenn ich über sein Wort nachdenke oder reflektiere, Tag und Nacht, wenn es immer präsent ist. Und so weiter, kann man weitergehen durch den ganzen Psalm. Und dann das Dritte, den Text zu beten. Zu beten, Jesus, danke für die Verheißung. Und ich wünsche mir, das hilft mir, dass ich es merke, wenn ich auf einen Rat höre, der nicht gut ist für mich, der nicht von dir kommt. Hilf mir, dass ich es merke, wenn ich mich irgendwo stehen bleibe, wo die Sünde lauert oder wo ich den Sündern folge, wo ich auf den Weg komme, der nicht gut ist. Hilf mir, nicht bei den Spöttern mitzumachen, sondern dich hochzuhalten. Dein Wort ins Zentrum zu stellen. Herr, schenk du mir wieder neue Lust an dein Wort. Hilf mir, dass ich Sehnsucht habe nach deinem Wort. Hilf mir, darüber nachzudenken. Zeig mir Wege und Mittel, dass das praktisch wird. Zum Beispiel durch diese drei Schritte, dass ich anfange, dein Wort auswendig zu lernen. Und ich muss sagen, ich habe das nicht immer gemacht, aber es gab immer wieder Phasen, wo ich das praktiziert habe. Und es ist unheimlich bereichernd, so Gottes Wort zu bewegen, weil es verändert unser Denken, indem wir es auswendig lernen. Es verändert unseren Denken, unsere Gefühle, wenn wir unser Personalpronomen, ich, meine, mir, mich einsetzen. Das spricht unser Gefühlsleben an. Und das Dritte ist, unser Wille wird umgestaltet, wenn wir Gottes Wort so beten. Also das Denken, Gefühle und der Wille, unser ganzes Sein wird so durch Gottes Wort verändert und erneuert. Glücklich ist der Mensch, der das Böse meidet und seine Freude an Gottes Wort hat. Und dann fährt der Psalmist weiter und gibt, ich würde sagen, zwei Gründe dann, warum dieser Mensch, der das praktiziert, glücklich ist. Und das erste ist in Vers 3, weil er sein gewünschtes Ziel erreicht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Psalmen sind ja ein poetisches Buch und jetzt bringt der Schreiber hier ein Bild. Ein Baum, der ist gepflanzt in der Nähe vom Wasser, bei Wasserströmen. Wenn die Trockenheit kommt und nur noch dieser Bach Wasser führt, dann vertrocknet alles, was weiter weg ist. Aber der Baum am Bach, der bleibt grün. Seine Blätter bleiben grün. Und ich weiß nicht, ob es euch auch aufgefallen ist, als Juni, Juli diese Trockenphase war, man mit dem Fahrrad manchmal unterwegs, haben wir genau gesehen, welche Felder mehr Wasser hatten und welche weniger. Bei manchen, da war so ein Streifen, da war der Mais, nur ein bisschen grün raus und an anderen Stellen, da war er schon so hoch. Das ist dort, wo mehr Wasser war. Oder Felder, Wiesen, an manchen Stellen waren sie grün, das ist dort, wo Wasser war. Und an manchen Stellen wurden sie ganz gelb, da war kein Wasser. Und so beschreibt der Psalmist hier einen Mensch, der sich vom Bösen fernhält, der Gottes Wort liebt, der ist wie so ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Egal wie die Umstände sind, egal wie das Klima ist, er bleibt frisch und grün und bringt Frucht. Immer die Frucht, für die es gerade Zeit ist. So wie ein Apfelbaum, wenn Apfelernte ist, dann bringt er Äpfel. Und der Kirschbaum, der bringt seine Kirschen zu seiner Zeit. Ja, was bringt dann der Baum hier? Was bringt der Mensch für Frucht? Nun, wenn er Liebe braucht, bringt er Liebe. Wenn er Langmut braucht, bringt er die Langmut. Wenn er Geduld braucht, dann bringt er die Frucht der Geduld. Immer das, was gerade nötig ist, bringt er hervor. Weil er verwurzelt ist in Gottes Wort, weil das Wort Gottes, der Heilige Geist, ihn durchströmt. Ach, gewaltiges, tolles Bild hier. Und dann sagt er, und alles, was er tut, gerät wohl. Alles, was er angreift, gelingt. Gewaltig. Ist das jetzt ein Mensch, der reich wird, dem sei Firma groß wird? Vielleicht. Aber es ist jemand, dem gelingt alles in Gottes Augen. Was der tut, das entspricht dem, was Gott von ihm will. Nach Gottes Maßstab gelingt sein Leben. Und über so einen Mensch wird Gott am Ende sagen, super, dein Leben war was zu meiner Ehre. Dein Leben war fruchtbar. Dein Leben hat was gebracht, das, was ich mir gewünscht habe für dich. Ein Mensch, ja, der gelingen hat in dem, was er angreift, weil er immer die Frucht bringt, die er braucht. In schwierige Umstände, der Familie oder am Arbeitsplatz, bringt der Heilige Geist in sein Leben die Frucht, dass die Situation nachher gelingt, dass was Gutes rauskommt. Was er tut, gerät wohl, sagt der Psalmist hier. Er ist nicht unbedingt erfolgreich nach menschlichen Maßstäben, aber er wird erfolgreich nach Gottes Maßstab. Und Gott wird über ihn am Ende sagen, du guter und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Und dann kommt das ewige Glück, das aber schon hier anfangen darf. Und dann bringt der Psalmist nochmal den Vergleich zwischen dem Gottlosen und dem Gerechten. Zwischen dem, der so lebt, wie es Vers 1 bis 3 beschreibt, und dem, der das nicht ernst nimmt. Hier steht, nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Was für ein Gegensatz, dann fest verwurzelter Baum, der grün ist, der Frucht bringt, und dann die Spreu. Spreu ist der Teil vom Getreide, der beim Dreschen vom Samenkorn außen weggenacht wird, sodass das Samenkorn dann übrig bleibt. Das ist das Spreu und das ist ganz leicht. Das verweht der Wind. Wir haben auf den Philippinen eine Zeit lang Ziegen und Hühner gehabt und für die hat man, wenn man billiges Futter gebraucht hat, hat man Spreu gekauft. Das ist der Abfall vom Dreschen und das haben die dann zum Fressen gekriegt. Ich weiß zwar nicht, wie die da fett und dick werden sollen, da ist nicht viel dran, aber letztlich ist es wertlos. Es ist nichts und wenn man es auf der Hand hat, so Spreu und Körner und so macht, dann bleibt das Getreide liegen, die Körner, und das Spreu weht weg, bleibt nichts übrig. Und dann in Vers 5, darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Wenn Gott sein Gerichtsurteil spricht, dann bleiben die Gottlosen nicht bestehen. Sie werden verurteilt und wir wissen aus der Offenbarung, dass es heißt, sie werden in den Feuersee geworfen. Ewige Verdammnis. Und für die, die so leben, wie es Psalm sagt, Vers 1 und 2, die Gott lieben, die ihm gehören, deren Sünde vergeben ist, die haben eine ewige Zukunft in seiner Gegenwart. Die Sünder, sie bestehen nicht, aber die, denen die Sünde vergeben ist, die bestehen, die bleiben. Was für ein Vorrecht, was für ein Geschenk. Und dann nochmal in Vers 6, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Gott kennt unseren Weg. Er weiß, wie es uns geht. Er weiß, was gerade läuft. Er weiß, was wir brauchen. Er kennt uns. Und das Kennen hier, das ist nicht nur, dass er weiß, wer wir sind, dass er unseren Namen kennt, sondern er hat eine Beziehung zu uns. Das ist das gleiche Wort, wie im 1. Mose auch benutzt wird. Adam erkannte Eva. Es ist eine Gemeinschaft, sexuelle Gemeinschaft. Das Kennen hier, das beschreibt eine ganz enge Beziehung. Gott hat eine enge Beziehung zu uns. Er kennt uns durch und durch. Er weiß, was wir machen, was wir denken, wie es uns geht. Was für eine tolle Sache. Deshalb weiß er genau, was wir brauchen. Er gibt uns, was wir brauchen. Aber nicht so der Gottlose. Der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Vielleicht geht es uns manchmal wie am Asaf, nicht meinem Sohn, sondern am Psalmschreiber. Der hat geklagt und gesagt, warum geht es den Gottlosen so gut? Die haben alles, die haben kein Leiden, die haben keine Not. Psalm 73, wir schlagen den nicht auf, durften dann daheim mal lesen. Da wird es ganz lang beschrieben, auch im Psalm, wo man Abschnitte auch auswendig lernen kann. Und dann, gegen Ende vom Psalm, sagt er, bis ich ins Heiligtum ging, bis ich ihr Ende angeschaut habe. Ja, denen ging es eine Zeit lang gut, aber am Ende stehen sie unter Gottes Gericht. Und dann sagt er am Schluss, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur, ein Liederdichter hat es dann zugeschrieben, wenn ich nur dich, Herr Jesus, habe, nach Erd und Himmel ich nicht frage. Du bist Genüge, Herr, allein. Und das ist das, was der Psalm hier beschreibt. Wenn Gottes Wort, wenn Jesus unser größtes Glück ist, unsere Erfüllung, das, für das wir leben. Möchtest du glücklich werden? Möchtest du glücklich sein, ewig glücklich? Dann nimm das ernst. Halt dich fern vom Bösen. Such dir gute Ratgeber aus. Lass dich nicht dort nieder, wo du zur Sünde verführt wirst. Und lieb Gottes Wort, lieb Jesus. Und tu, was immer du kannst, um diese Liebe anzufachen. Ring drum. Und ich weiß, das ja, ist manchmal echt ein Kampf. Manchmal habe ich keine Lust zum Bibellesen oder zum Auswendiglernen. Mir fällt es furchtbar schwer. Die Fächer, wo man auswendig lernen musste in der Schule früher, die habe ich alle, war ich nicht gut. In denen, wo man irgendwie über logisch denken, sich die Lösung selber basteln konnte, da war ich gut. Aber trotzdem ist es wichtig, das in Angriff zu nehmen, das zu machen. Weil hier steht ein ganz großer Segen drauf. Gott verheißt uns, wer seine Lust hat an sein Wort, der wird ein glücklicher Mensch. Weil Gottes Wort uns dann verändert. Unser Denken, unsere Gefühle und dann auch unseren Willen, unser Handeln. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, danke für dein Wort, das in unser Leben reinspricht. Danke für diese Hinweise aus dem Psalm, Herr, der uns Weisung gibt, wie wir ein glückliches, ein gelungenes Leben führen können. Herr Jesus, und ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu sehen, wo wir auf falsche Wege sind, wo wir auf falschen Rat hören, wo wir uns von falschen Menschen und Dingen beeinflussen lassen. Und hilf du uns, dein Wort zu lieben, unsere Freude an deinem Wort zu haben. Herr, dass dein Wort unser Alles ist, dass es uns bewegt, dass es unsere Gedanken erfüllt, unsere Gefühle verändert und unseren Willen und unser Handeln beeinflusst. Danke, dass du mit uns gehst in die neue Woche, Herr, und wir möchten solche glücklichen Menschen sein. Amen.